Jesus, wir wollen dir Danke sagen für diesen Tag, den du gemacht hast. Wir wollen dir Danke sagen für die Segnung, die wir jetzt machen durften. Wir wollen dir Danke sagen, dass du dich hier ausbreitest. Und ich will dich jetzt einladen, dass wir wirklich diesen Fokus nehmen dürfen hin zu dir und dass du uns beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deinem Reden. Ich bete, dass du jetzt unsere Herzen vorbereitest, damit deine Worte auf guten Boden fallen, wo das aufgehen kann, deine Wahrheit. Wir brauchen immer wieder neu deine Wahrheit. Und ich bete, dass sie heute tief in unsere Herzen fällt und uns nicht geraubt werden darf. Amen. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, wo ich gedacht habe, wenn ich irgendwann mal, wenn mir gesagt wird, du darfst nur ein Thema haben, worüber du predigen darfst, dann ist das, was ich heute habe. Das hat mich selbst, also ich habe nochmal ganz in dieser Woche gemerkt, dass das wie eine Predigt ist, auch für mich selbst immer wieder. Es gibt manchmal so Themen, wo man merkt, ja, das ist so, das ergreift man, tschack. Und andere Dinge, da merkt man, das ist immer wieder ein Prozess, in den man hineingeht. Und mich hat es extrem gesegnet, diese Predigt vorzubereiten. Und deshalb habe ich heute eine Riesenfreude, euch an diesem Segen mit teilhaben zu lassen, das euch weiterzugeben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir miteinander in diesen Prozess gehen und dass wir uns miteinander mit dieser Wahrheit beschenken, die der Heilige Geist uns heute ins Herz legen möchte. Das Thema von heute, stelle dich unter den Blick Gottes. Alleine der Titel sagt eigentlich schon, was ich euch heute sagen möchte. Und ich möchte mich ganz gerne kurz mal an diesem Wort Blicke aufhalten. Ich weiß nicht, was Blicke mit dir machen. Vielleicht fühlst du dich total unwohl, wenn Blicke auf dich gerichtet sind. Ihr könnt euch vorstellen, ich hier vorn, ich habe relativ viele Augen, die mich gerade anschauen. Es sind sehr viele Blicke auf mich gerichtet. Und mitunter fühlt man sich da tatsächlich unwohl. Ich merke das besonders immer, wenn ich vor Leuten stehe, die ich nicht kenne, wo man merkt, da wird man so abgescannt und dann ist die Frage, gewinnt man die Leute oder haben die eher ein Urteil und sagen, nee, ich mache mein Herz irgendwie zu. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich suche irgendwie die Blicke von anderen. Ich möchte gerne, dass Blicke auf mich gerichtet sind. Und wir merken, wenn wir Menschen begegnen, was uns ja tagtäglich passiert, dann sind wir immer wieder mit Blicken konfrontiert. Sicherlich habt ihr das schon gehört, der Großteil der Kommunikation findet nicht über unsere Worte statt, sondern durch unsere Mimik und Gestik, das, wie wir schauen. Mein Mann sagt mir das relativ häufig, also meine Blicke sind, ich kann schwer irgendwie was verstecken. Ich sage kein falsches Wort, ich mache keine falsche Handlung, also nicht, dass ich das nie mache, aber es gibt so Situationen, da sage ich nichts irgendwie und handle auch nicht komisch, aber alleine meine Blicke sagen immer schon ganz viel. Und er sagt dann, hey, du hast doch gerade ein Problem. Ich sage natürlich, nein, habe ich überhaupt nicht, bis man dann irgendwann dahin kommt, nee, tatsächlich, ich habe irgendwie ein Problem. Es gibt auch die Momente, also ich hatte das bei uns im Freundeskreis schon, da betreten zwei Personen einen Raum, die können Meter voneinander entfernt sein und man merkt an den Blicken, da ist irgendwas. Da läuft irgendwie was. Also ich bin da sehr sensibel dafür. Ich merke das ganz schnell. Da ist hier irgendjemand verliebt oder so, obwohl die nicht miteinander reden, nicht nebeneinander sitzen, nicht Händchen halten. Man spürt, da ist irgendwas. Und es gibt aber auch diesen bekannten Satz, wenn Blicke töten könnten. Es gibt auch Blicke, die machen wirklich was tief mit uns, was uns auch echt treffen kann. Ich habe auch die Situation mit meinen Kindern, zum Beispiel bei meinem Sohn, wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit mit ihm bin und ihn erziehen möchte und jetzt nicht da sonst was sagen will, dann habe ich so einen ernsten Blick, wo ich ihn anschaue. Und das Problem ist immer, dass er mich da relativ häufig bloßstellt und dann zu mir sagt, was guckst du mich schon wieder so an? So, und dann ist es natürlich wieder total fatal, wo ich mich dann so, ich wollte dir gerade einfach versteckt vermitteln, du sollst damit aufhören. Genau. Und Blicke sind aber nichts Negatives, wo man sagt, das ist irgendwie was Schlimmes, sondern Blicke haben auch eine besondere Bedeutung, die sind wichtig. Ich habe in meinem ersten Studium eine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, wenn Kinder Depressionen haben. Und es war für mich wirklich bewegend, mich damit zu beschäftigen, weil ganz oft entstehen Depressionen, besonders bei Kindern dadurch, wenn die Eltern nicht so wirklich da sind, wenn sie selbst irgendwie psychische Probleme haben oder sehr beschäftigt sind, da gibt es so Aufnahmen von ganz kleinen Kindern, von Babys, die versuchen, die wackeln, die lachen die Mama an. Und wenn die Mutter nicht zurückreagiert, dann versucht es das Kind immer weiter und immer weiter. Es will so diese Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn es diese Aufmerksamkeit aber nicht bekommt, dann sieht man bei dem Baby nach einer gewissen Zeit, resigniert es. Das hört auf zu lachen, weil es weiß, ich bekomme das irgendwie nicht zurück. Und das führt ganz oft dazu, dass sie sich nicht angenommen fühlen. Es ist ja wirklich so, dass man sogar sagen kann, dass Kinder nicht lebensfähig sind, wenn sie nur Nahrung und ein Bett und so haben. Und wenn es nicht diese Zuwendung gibt, dass ein Kind dadurch nicht überlebensfähig ist. Und ich glaube, das zeigt uns ziemlich klar, wie wichtig auch Aufmerksamkeit und Blicke sind. Und dann ist da noch ein ganz anderer Punkt, dass wir uns oft beschämt fühlen, wenn uns Blicke ereilen. Es ist leider eine Tatsache, dass Menschen über uns urteilen, ob wir das wollen oder nicht. Von Kindesbeinen an werden wie Etikette an uns rangeklebt und wir werden definiert. Da gibt es Worte wie, wo gesagt wird, das ist immer die Schüchterne oder das ist die Talentierte, das talentierte Kind oder du bist faul, schön, hässlich. Und all das wird über uns ausgesprochen und es klebt wie an uns dran. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir das glauben, was über uns gesprochen wurde. Wir begegnen Menschen in unserem Alltag, wir haben Gespräche miteinander und wir spüren manchmal hinterher, entweder fühle ich mich gerade gut oder irgendwie ist was komisch. Es haftet was an mir, was sich nicht gut anfühlt. Und ich habe das so in meinem Leben auch erlebt, diesen Punkt, dass ich zum Beispiel, dass ich jetzt hier zum Beispiel stehe und predige, ist für mich überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wer mich nicht kennt, oder ich habe jetzt letztens so gedacht, man geht immer so davon aus in der Gemeinde, die kennen mich doch, die wissen genau irgendwie, wer ich bin. Und ganz oft vergesse ich aber den Punkt, dass man ja meine Vorgeschichte irgendwie, dass die kaum jemand kennt. Also die einzige Person, die mich länger kennt, ist die Sabine. Die geht mit mir schon einen längeren Weg, aber alle anderen haben mich erst später kennengelernt. Und zum Beispiel als kleines Kind war ich jemand, ich konnte ganz schlecht sprechen. Meine Schwester und ich, wir haben ganz viel gestottert. Und als wir an die Schule gegangen sind, war es so, dass wir ganz viel solche Etiketten abbekommen haben. Du bist hässlich, du bist unbegabt. Wir wurden ganz schlimm gemobbt aufgrund unseres Glaubens. Und in mir war ganz, ganz viel Angst. Da war ganz viel Scham. Ich habe ganz viel Beschämung erlebt. Und auch als ich dann später studiert habe, war ich immer damit geplagt, dass ich nicht richtig reden konnte, weil ich Angst hatte, dass andere über mich lachen. Weil dieser Zustand, dass andere über mich lachen, den habe ich ganz oft erlebt. Und da waren eben diese Etikette an mir dran, wo ich gemerkt habe, ich gehe irgendwie gebückt durchs Leben. Ich bin nicht in der Freiheit, der zu sein, die Gott gemacht hat. Und ich kann euch sagen, so in Leben, wo wir uns die ganze Zeit darum drehen, welches Urteil fällen andere über uns, das ist wahnsinnig anstrengend und das macht uns unsicher. Und es führt immer wieder dazu, dass wir uns verstellen wollen, dass wir abfühlen wollen, wie soll ich mich verhalten? Und es nimmt uns die Freiheit, die wir brauchen. In Matthäus 6 gibt es eine interessante Begebenheit, wo Jesus den Jüngern Anweisungen gibt, wie sie zu leben haben. Das finde ich immer ganz super, weil ich möchte gerne wissen, Jesus, wie soll ich denn leben? Und ich habe heute sozusagen zwei Bibelstellen für euch, wo ich sagen kann, so möchte Gott, dass wir leben. Und zwar beginnt das Kapitel im Vers 1 mit dem Thema Geld. Und zwar, wenn wir Geld weitergeben. Und da steht, genau, seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten dartut, um von ihnen gesehen zu werden, sonst könnt ihr keinen Lohn erwarten von eurem Vater im Himmel. Und dann spricht er weiter im Vers 2-4, wenn du nun Almosen gibst, so posaune es nicht aus, wie die Heuchler es machen in den Synagogen und auf den Straßen, um von den Leuten gepriesen zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber Almosen gibst, lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es geht hier darum, wenn du etwas Gutes tust, das ist hier ein Beispiel mit dem Geld, aber wenn du was Gutes tust, dann sollst du nicht die Person sein, die dann von der ersten Person zur nächsten geht und sagt, übrigens, guckt mal, was ich Tolles gemacht habe. Du sollst die Dinge nicht tun, um andere zu beeindrucken, um dafür gelobt zu werden, um irgendwas zurückzubekommen, sondern du sollst es für dich behalten und es im Verborgenen tun. Und dann geht's weiter, wo es in der Bibelstelle um das Thema Gebet geht. Und Jesus fängt an, den Jüngern zu sagen, wie sie beten sollen. Jetzt müssen wir wissen, dass die Jünger waren Juden. Die sind mit Gebet aufgewachsen. Die hatten mehrere Zeiten in der Synagoge, wo sie gebetet haben. Gebet war wie ihr zweiter Atem. Das hat zu ihrem Leben dazugehört. Und Jesus hat ihnen aber sie neu darin unterwiesen, wie sie richtig beten sollen. Und zwar steht im Vers 5 bis 6, und wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie die Heuchler, die stehen gern in den Synagogen und an den Straßenecken und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus sagt hier, geb nicht an, plustere dich nicht auf und denke ja nicht, dass du etwas Besseres bist. Die Dinge, die du tust, sollst du im Verborgenen tun und dann wird der Vater dich dafür belohnen, ansonsten nicht. Jesus ist nicht beeindruckt von denjenigen, die sich aufplustern, die gut aussehen, die gut reden können, die was sind. Jesus schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, wo alle anderen beeindruckt sind. Auch wir neigen ganz schnell dazu, dass wir irgendwie denken, oh, das ist eine Person, von der bin ich beeindruckt. Aber Gott ist es relativ egal. Jesus schaut auf das Herz. Und Jesus möchte, dass es in unserem Herzen wichtig ist, ihm zu begegnen, für ihn aus Liebe heraus die Dinge zu tun, ohne dass wir da irgendeinen Lohn von Menschen erwarten. Die Frage, die ich uns heute stellen will, und wir hatten dieses Thema schon ab und zu, wen möchtest du mit deinem Leben gefallen? Möchtest du den Menschen gefallen oder willst du Gott gefallen? Wenn wir Menschen gefallen wollen, dann werden wir zu Marionetten. Dann bestimmen die, wie wir uns verhalten, dann passen wir uns an und dann leben wir eigentlich nicht mehr das, wer wir eigentlich sind. Dann bestimmen uns die Erwartungen von außen. Und das Verrückte ist, dass das Ganze tatsächlich auch dann funktioniert, wenn diese Personen irgendwann nicht mehr im Raum sind. Die Person kann weg sein und trotzdem hast du diese Stimme im Kopf. Das ist es, was ich jetzt tun muss. Und vielleicht ist da noch nicht mal eine Person in deinem Leben, die dich da antreibt, sondern ganz oft ist es eine leise Stimme in uns drin, die immer wieder sagt, du bist nicht gut genug. Das ist dieser innere Antreiber, du musst mehr tun. Oder du erlebst in deinem Leben vielleicht gerade was Schönes und plötzlich kommen diese Stimmen in dir, du hast es gar nicht verdient. Oder es kommt die Angst, was ist, wenn ich das wieder verliere? Oder du machst irgendwas und in dir ist die ganze Zeit eine Stimme, wo du wie bewertet wirst, das hast du ja jetzt wirklich nicht gut gemacht, das war ja jetzt überhaupt nicht gut oder ja, das hast du gut gemacht, das hast du falsch gemacht, wie auch immer. Und ganz viele glauben, dass diese inneren Stimmen, dass das Gott ist. Und das ist er aber nicht. Wir brauchen oft keine anderen Menschen, die uns irgendwas auferlegen, die uns bewerten, die uns entmutigen oder uns runtermachen, weil ganz oft sind wir selbst diejenigen, die das tun. Wir beschämen uns selbst. Und ich habe einen wichtigen Satz für uns, der das klar aufzeigt, was das heißt. Menschenfurcht ist ein Lebensstil unter dem Blick von Menschen. Menschenfurcht ist ein Lebensstil unter dem Blick von Menschen. Dann sind wir abhängig immer wieder von den Blicken. Und wie die Blicke sind, das definiert, wer wir sind. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass ihn das Ganze überhaupt nicht beeindruckt hat. Jesus war jemand, der hat planmäßig alle Erwartungen enttäuscht. Das erste war, wo er geboren ist. Es wurde erwartet, er wird in einem tollen Palast geboren, wo es richtig schick und perfekt und prunkvoll aussieht. Und Jesus wird in einem Stall geboren. Da, wo es niemand vermutet hat. Dann wird von ihm erwartet, dass er sich seinen Eltern fügen muss, dass er die Dinge tut, die ihm die Eltern sagen. Jesus geht weg und lehrt im Tempel, weil er weiß, das ist das, was er tun soll. Jesus macht auf einer Party Wasser zu Wein, wo man denkt, naja, jetzt habt ihr eigentlich schon genug Alkohol getrunken, es reicht jetzt mal. Jesus macht Wasser zu Wein. Jesus kommt zu Menschen, die sagen, hey, das ist ganz wichtig, das ist ganz dringend, du musst das machen. Und Jesus hat die Freiheit zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ich gehe woanders hin. Er war bereit, sich zurückzuziehen, obwohl Menschen da waren, die was erwartet haben. Er lässt sich nicht von seiner Familie manipulieren, nicht von den Nöten irgendwie wie antreiben, sondern er hat eine andere Perspektive in seinem Leben. Und das Spannende ist, dass Jesus auch total frei ist, die Jünger mit ihrer Menschenfurcht zu konfrontieren. In Johannes 5, 44 sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Jesus konfrontiert das, dass die Jünger davon bestimmt sind, bei den Menschen Ehre zu suchen, bei ihren Freunden, bei ihren, wo sie miteinander unterwegs sind, Ehre zu suchen. Und bei dem einen, bei dem alleinigen Gott, suchen sie die Ehre nicht. Und das ist das, was wir oft leben. Wenn du mir sagst, ich bin toll, dann fühle ich mich toll. Und wenn du sagst, das war schlecht, dann fühle ich mich schlecht. Und hier ist dieses Interessante, wo wir merken, wie fatal das ist, dass Menschenfurcht so schlimm ist, dass sie uns zu einer inneren Scham führt. Ich habe das hier schon mal gesagt, Scham ist nicht dieses Denken, oh, ich habe was falsch gemacht, sondern Scham ist dieses tiefe Gefühl, ich bin ein Fehler. Es ist dieses, das ist meine Identität, ich bin nicht genug, ich bin ein Versager. Das ist das, wovon wir auch im Moment in unserer heutigen Zeit ganz stark angetrieben sind, von dieser Scham. Und diese Menschenfurcht, die führt zu diesem Lebensstil der Scham. Wenn ich vom Lob der Menschen lebe, dann werde ich von der Kritik von ihr getötet. Das geht schnell. Es geht schnell, dass das unsere Quelle im Leben wird. Da, wo wir uns gut fühlen, da, wo wir sagen, oh, das brauche ich, das ist so gut. Wenn das unsere Quelle ist im Leben, dann wird eine Kritik, die von Menschen gesprochen wird, die wird uns töten. Weil das bestimmt, wer wir sind oder wer wir nicht sind. Und Jesus lässt da keine Alternative. Er ist da ganz klar. Es geht nicht das eine und das andere, sondern es ist nur das eine oder das andere. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt in Galater 1, Vers 10, will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich habe hier eine Predigt von Johannes Hartl angehört und da ging es darum, dass er nochmal erklärt hat, was sind denn Knechte? Ein Knecht hat zwei Eigenschaften. Das Wort Knecht ist ja jetzt nicht unbedingt das Schöne, wo man sagt, oh, das möchte ich jetzt sein. Aber die Bibel geht davon aus, entweder du bist ein Knecht von Gott oder du bist ein Knecht von Menschen. So, das Erste ist, was ein Knecht ausmacht, er gehorcht seinem Meister. Einem Knecht ist klar, dass er die Dinge, die er tut, nicht aus sich selbst heraus tut, sondern er steht unter einer Autorität und er bekommt einen Auftrag von seinem König. Da kann man mal gerne so alte Filme wieder angucken, wo das so mit König und Knechte, Bedienstete und so weiter und so fort. Der Knecht bekommt einen Auftrag von dem König und das führt er aus. Er ist sozusagen ein Gesandter des Königs. Und das Spannende ist, die Frage ist, welchem Knecht in deinem Leben gehorchst du? Gehorchst du Gott in deinem Leben oder hast du ganz viel andere Knechte, denen du in deinem Leben gehorchst? Und das können manchmal ganz tolle Menschen sein. Das kann unsere engste Familie sein, das kann unser bester Freund sein, der was von uns erwartet, der was möchte. Aber wenn du vor der Frage stellst, wem gehorche ich, Gott oder den Menschen, dann wird es richtig tricky, dann musst du dich entscheiden. Und das Zweite, genau, was dazu gehört, ist, er handelt eben nicht in eigener Autorität, sondern er bekommt die Vollmacht von demjenigen, wo er den Auftrag bekommen hat. Da bekommt man dann so einen Zettel. Früher war das so, man hat so ein Siegel drauf bekommen. Dieses, ich gebe eine Vollmacht weiter, der darf das tun. Im Epheser 6, Vers 6 steht, dient ihnen nicht aus Liebedienerei. Es ist in der Elberfelder Bibel steht, dient ihnen nicht aus Augendienerei, als wolltet ihr Menschen gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Wir sollen nicht dieses Menschen beeindrucken wollen, das soll nicht unser Antreiber sein, sondern das, was Gott uns sagt, ist, ich möchte, dass ihr den Willen Gottes mit ganzem Herzen tut. Menschenfurcht ist zerstörerisch, weil wir auf der Ebene zwischen Menschen bleiben. Wenn ich meine Ehre bei Menschen suche, dann werden andere ganz, ganz schnell zu meiner Bedrohung. Ganz schnell. Es gibt immer zwei Formen. Das eine ist, du fühlst dich immer schlechter wie andere. Du kommst in einen Raum rein und hast das Gefühl, naja, also zu anderen redet Gott, aber zu mir nicht. Oder du kommst rein, naja, die anderen können Dinge gut, aber ich kann überhaupt nichts gut. Und es ist immer dieses Denken, ich bin in niemand, ich kann nichts. Es ist so diese tiefe Minderwertigkeit, ich schneide immer schlechter ab. Und ganz oft wird es fatal angenommen, das ist wahre Demut, ich bin nichts, ich kann nichts, aber das ist nicht Demut, sondern das ist wirklich eine Lüge, die immer und immer wieder ausgesprochen wurde, wo Gott sagt, das gefällt mir nicht, wenn wir in dieser Haltung bleiben. Das andere, diese andere Seite ist Stolz. Ich bin besser als andere. Ich bin wichtiger. Ich bin schöner. Ich bin begabter. Oder dieses Angetriebensein, ich will immer besser sein wie andere. Ich will immer weiter sein wie andere. Das ist Stolz. Und Gott sagt ganz klar, den Hochmütigen, der kommt zu Fall. Und das ist ein Spiel, wo ich immer den Vergleich aus den anderen ziehe. Ich setze mich immer in Bezug zu anderen Menschen. Das ist das, was mich beschäftigt. Ich vergleiche mich immer mit anderen Menschen. Und ganz viel Erschöpfung, die wir in unserer heutigen Zeit erleben, die kommt nicht von der vielen Arbeit, sondern der Stress findet in unseren Gedanken statt. Und wenn da noch was von außen kommt, dann geht überhaupt nichts mehr. Das ist das, was wir ganz oft erleben. Du kannst in den Urlaub fahren, 2 Wochen, an den schönsten Ort. Und du kommst innerlich nicht runter, weil deine Gedanken, das Karussell dreht sich immer weiter. Es dreht sich immer und immer weiter. Und hier dürfen wir wirklich sehen, Menschenfurcht ist eine Falle. Und Jesus hat einen Weg gewiesen, der ein ganz anderer ist. Warum war Jesus so frei? Ich finde es so bemerkenswert. Warum war er so frei? Jesus hat so viel Beschämung in seinem Leben erlebt, weil Fakt ist, was wir teilweise erlebt haben, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Aber auch Jesus war jemand, der ganz viel erlebt hat. Sein Leben begann damit, dass er getötet werden sollte. Da waren Menschen hinter ihm her, die waren so eifersüchtig, dass er der Sohn Gottes sein soll, der König sein soll, dass sie ihn von Anfang an töten wollten. Einer seiner engsten Freunde, die mit ihm durch Höhen und Tiefen gegangen sind, hat ihn verraten. Ihm wurde unterstellt, dass er Geister austreibt mit der Hilfe von Dämonen. Ihm wurde gesagt, du bist ein Gotteslästerer. Und er konnte das alles aushalten und er blieb treu in dem, was Gott wollte. Es gibt diesen einen wichtigen Punkt in seiner Geschichte. Und ich will uns einladen, dass das auch unser Punkt in unserer Geschichte wird. Ein neuer Ausgangspunkt, der alles andere in den Schatten stellt. Soll ein Auge sein. ich brauche irgendwann mal einen Künstler auf meiner Bühne. Das wäre mein Wunsch. Ich brauche einen Künstler. Genau, auf jeden Fall. Jesus, ihr kennt die Geschichte alle, bevor Jesus irgendwas gemacht hat, wurde er getauft. Das Spannende ist, Jesus hat sich von einem anderen Sünder taufen lassen. Der war bereit, sich von einem anderen Menschen beschenken zu lassen, obwohl der eigentlich schlechter war wie er selbst. Jesus hätte sich nicht taufen lassen müssen. Und Jesus lässt sich taufen und der Himmel über ihn geht auf, also eine Stimme kommt vom Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Ausgangspunkt von Jesus. Und unmittelbar danach wird er durch den Geist, durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt und dort wurde er richtig herausgefordert, dort wurde er geprüft, glaubt er dem, was der Vater über ihn ausgesprochen hat. Jesus bleibt auch in der Wüste, er bleibt unter dem Blick seines Vaters. Er lässt diese Wahrheit, die Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, lässt er tief in sein Herz fallen. Und er lässt sich nicht vom Weg abbringen, auch inmitten von schlimmsten Schwierigkeiten, da wo es richtig, richtig herausfordernd war. Und dann lesen wir was Spannendes. Er geht dann aus der Wüste heraus und er kommt nach Galiläa und dort können wir lesen, dass er die Dinge, die er tut, mit Vollmacht tut. Ich habe vorhin gesagt, dass ein Knecht steht unter dem, der ihn sendet. Und das ist ganz wichtig für uns als diejenigen, die sagen, wir sind mit Gott unterwegs. Stell dir jetzt nur mal, weil das gerade so sichtbar ist hier vorne, stell dir mal einen Lobpreiser oder einen Prediger vor, der die ganze Zeit überlegt, was denken die anderen von mir. Wenn ich diesen Film die ganze Zeit am Laufen habe, dann ist da so viel Ballast da, dass Gottes Geist nicht durch mich fließen kann. Salbung findet dort statt, wo jemand einfach dasteht und weiß, ich bin geliebt. Das sieht man Menschen an, wo die so richtig strahlen. Es gibt da wirklich manchmal Leute, wo man denkt, wow, die strahlen Jesus aus. Die wissen, wer sie sind, die haben eine tiefe Ruhe. Die wissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, egal wie mich Menschen gerade anschauen. Und Salbung ist da, wo ich nicht versuche, Menschen zu gefallen. Und die Frage, die sich da stellt, da kommen wir zu dem Punkt zurück, dass wir in unsere Kammer gehen sollen. Wie sieht dein Leben mit Gott im Verborgenen aus? Weil dort beginnt es in deiner Kammer. Wir hassen das. Wir hassen das ganz oft. Dieses Beten und dieses Bibellesen und all diese Sachen. Wir wollen das nicht. Wir wollen gern, das soll so einfach kommen. Das soll klack einfach da sein. Aber Jesus will, dass wir in die Kammer gehen und dass wir ihn suchen. Er will, dass wir uns die Zeit am Tag nehmen, wo wir uns zurückziehen und es aushalten, uns mal unter seinen Blick zu stellen und ihn zu fragen, was sind denn die Gedanken, die du über uns hast? Ist es nicht erstaunlich, dass wenn der Teufel eine Lüge zu dir sagt, zum Beispiel du bist hässlich, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, das glauben wir sofort. Das stellen wir gar nicht in Frage. Das ist sofort, ja, das stimmt. Da sind wir sofort in Übereinstimmung, genauso ist es. Aber wenn Gott manchmal was in unser Herz legt, was total großartig ist, dann denken wir sofort, nee, also Moment mal, Gott, das kann nicht stimmen. Das musst du mir irgendwie nochmal beweisen, dass du das wirklich von mir denkst. Und die Sache ist die, wir nehmen uns einfach nicht die Zeit, Gott mal zu fragen, was sind denn die Gedanken, die du über mich hast? Viele wissen genau, wie es anderen geht. Die wissen genau, der braucht gerade das, die braucht gerade das. Aber so oft wissen wir in unserem Herzen nicht selbst, wissen wir selbst nicht, wie es uns geht. Wir sind so von unserem Aktionismus, von unseren Aktivitäten angetrieben, dass wir so gerne von uns selbst wegrennen. Da kann ich das Haus putzen, da kann ich den besuchen, dann kann ich dorthin fahren, dann mache ich da meine Arbeit. Wir können die ganze Zeit in so einer Spirale bleiben, wo wir Dinge tun. Und wenn dann der Moment kommt, wo wir zur Ruhe kommen, klack, nehmen wir das Handy, zack, schalten wir den Fernseher an. Wir halten es nicht aus, einfach mal zu sein und uns unter den Blick Gottes zu stellen. Und das ist unsere große Falle. weil wir immer nur in dem von dem Außen leben, weil wir immer nur von dem leben, was andere Menschen uns geben, von dem, wie werden wir unterhalten. Unsere Gemeinden heutzutage, die kranken wirklich daran, weil es dieser Antreiber ist, und ich kenne den von mir selbst auch gut, ich muss die Leute irgendwie bei Laune halten. Das ist meine Verantwortung. Ich muss die unterhalten, die müssen zufrieden sein, die Erwartungen müssen erfüllt sein. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir seine Wahrheit gezeigt hat und gesagt hat, das ist eine Lüge. Ich will, dass jeder Einzelne mir begegnet. Und es findet hier statt, das ist gut, wenn wir zusammenkommen, aber das findet vor allem in deiner Kammer statt. Und da kann ich jedem diesen Ball zurückgeben, wie sieht es bei dir aus? Stellst du dich unter den Blick Gottes? Lebst du diese Beziehung mit Jesus? Auch wenn es schwer ist, es auszuhalten, wir brauchen diese Stille in unserem Leben, wo Gott uns das offenlegen darf. Was sind gerade die Ängste, mit denen wir zu kämpfen haben? Was sind die Seiten, die wir nicht ausstehen können, die dunklen Seiten, die wir nicht ausstehen können, die wir gerne wegdrücken? Wir wollen gerne vor uns selbst wegrennen, weil wir manche Seiten an uns einfach nicht mögen. Und wenn wir mit anderen zusammen sind, dann sind wir da abgelenkt. Und wenn wir uns um andere Menschen kümmern, die Probleme haben, dann muss ich mich wenigstens nicht um meine eigenen kümmern und kann ja sagen, naja, die Person hat ja auch ein Problem und die hat auch ein Problem. Aber wir haben es verlernt zu sagen, Gott, hier bin ich und ich erlaube dir, dass du alles sehen darfst in meinem Leben. Und ich erlaube dir, dass du alles lieben darfst in meinem Leben, alles, was zu mir gehört. Das Problem ist, wir können immer Dinge weitermachen. Geht super gut. Also ich weiß genau, über die Jahre, die ich jetzt irgendwie rede und Bibel gelesen habe, kann ich ständig predigen zum Beispiel, kann ständig irgendwas erzählen, was gut ist. Aber das Problem ist, dass wenn ich nicht unter dem Blick meines Vaters lebe und wenn ich nicht weiß, wer ich in ihm bin, dann werde ich irgendwann die Salbung und die Vollmacht verlieren, die er mir gegeben hat. Dann wird es irgendwann nicht mehr strahlen, sondern sich so leer anfühlen. Und es wurde über die Schriftgelehrten gesagt, so, Jesus predigt irgendwie anders. Er hat Vollmacht und das hatten die Schriftgelehrten nicht. Ich glaube nicht, dass die Schriftgelehrten hier sonst was für Lügen verbreitet haben. Sicherlich, die waren sehr gesetzlich und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die haben auch viel Gutes gesagt. Aber die Frage ist, wachsen die Dinge, die wir tun, unter dem Blick unseres Vaters heran oder sind wir einfach nur in unserer Spule und bewegen uns da? Alles, was echt ist, ist das, was unter dem Blick des Vaters wächst. Das kann viel Frucht bringen. Und wir sind dazu wirklich aufgefordert, dass wir viel Frucht bringen. Aber wenn wir uns unter dem Blick der Menschen begeben und dort bleiben, dann werden wir uns verstellen. Und wir werden uns krümmeln und uns dabei selbst verlieren. Und ich glaube, wir sehen das. Wir sehen das, wie viele gekrümmt durch ihr Leben laufen, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und ich glaube, das ist ein großer Schmerz unseres Vaters im Himmel, weil er sagt, komm zu mir. In Markus 1, Vers 11 steht dieser Vers, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Der erste Punkt, du bist. Das ist entscheidend, nicht du tust, sondern du bist. Gott will, dass du bist. Die Würde, die du hast, hast du in deinem Sein und nicht in deinem Tun. Du bist nicht ein Kind auf der Tun-Ebene, dieses ich mache jetzt mal was, dass ich irgendwie dein Kind bin, das würden meine Kinder nie sagen, sondern meine Kinder, die tanzen durchs Haus, die spielen, die führen sich manchmal fürchterlich auf, weil die dürfen sein. Die dürfen einfach sein, so wie sie sind. Man sagt immer in der Kita, da reißen sich die Kinder noch zusammen, da sind sie halt woanders. Und zu Hause, wenn die Kinder aufdrehen, das ist normal, das ist sogar ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dort dürfen sie einfach mal sein. Da dürfen die mal alles rauslassen, ihren Ärger, das, wo man vielleicht auch am Tag Frust hatte. Man darf einfach mal sein. Und Jesus sagt zu dir, du sollst sein. Du sollst sein, so wie du bist. Der zweite Punkt, du bist mein. Du gehörst nicht einem Menschen. Du gehörst alleine Gott. Er sagt, du bist mein Eigentum, du gehörst mir, du bist mein Schatz, du bist kostbar für mich. Alle Beziehungen, die wir haben, die sind nur für eine gewisse Zeit, aber du wirst auf ewig Gott gehören. Du bist mein Geliebter, meine geliebte Sohn, Tochter. Ich weiß nicht, ob du das je von deinem Vater gehört hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du je den Satz in deinem Leben gehört hast, du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter. Ich glaube, viele haben das nicht gehört. Und es ist absolut nicht selbstverständlich, wenn du Eltern hattest, die das über dich ausgesprochen haben. Aber die Frage ist die, bleibst du in diesem Blick der Menschen, na, die haben mir das halt nie gegeben, oder bist du bereit, da herauszutreten und das von Gott zu empfangen, dass er das über dich ausspricht, schon bevor es dich gab, dass er sagt, ich bin es, der dich liebt und du gehörst mir, du gehörst nicht deinen Eltern, du gehörst mir, ich wollte dich und ich habe alles in dich so hineingelegt, weil ich genau wollte, dass du bist, wie du bist. Und der letzte Punkt, ich habe an dir wohlgefallen. Nicht, ja, ich habe dich echt lieb, mein Kind, aber du machst mir schon ganz schön viel Sorge. Es ist schon ganz schön schwierig mit dir. Es wird ja immer mal gesagt, es gibt halt so Sorgenkinder. Die sind halt sehr anstrengend, da hat man viel Mühe. Gott sagt über seine Kinder, über jedes von uns, ich habe wohlgefallen an dir. Wenn du es regelmäßig lernst, das in deinem Leben zu kultivieren, unter dem Blick des Vaters zu bleiben, auch mal länger wie 5 Minuten, vielleicht schaffst du das sogar, ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit, das zu tun, dann verspreche ich dir, wird sich alles in deinem Leben verändern. Wir stehen oft so da und sagen, oh, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben tun soll. Ich sag dir, wenn du unter dem Blick deines Vaters kommst und sagst und es durchhältst für eine Zeit, und sagst, ich will das hören, was du über mich denkst. Ich will, dass du mein Herz bewegst, dass du mein Herz veränderst. Ich will dir erlauben, mich zu lieben. Das wird dein Leben verändern. Und wir dürfen heraustreten aus diesen Gefängnissen, wo wir von Menschen abhängig sind. Wo wir verkrüppelt sind aufgrund unserer Menschenfurcht. Und deshalb müssen wir diesen einen Ort bei unserem Vater suchen. Es ist fatal, wenn wir Menschen gegenüber loyaler sind als Gott gegenüber. Und ich will dir heute 2 Fragen mitgeben. Das eine, was hält dich gerade zurück, unter dem Blick Gottes zu gehen? Ganz oft ist es einfach, wir haben ja keine Zeit. Aber gibt es vielleicht auch irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du Angst hast vor Gott und sagst, Gott, ich habe Angst davor, dass du mir das eine sagst, dass du das eine von mir willst. Und da will ich dich jetzt im Lobpreis mal ermutigen, Gott zu fragen, warum hast du so eine Angst davor? Warum ist es dir wichtiger, dass in diesem einen Bereich in deinem Leben, warum ist es dir wichtiger, dass das passiert, was du willst, anstatt dass das passiert, was Gott will? Das hat ganz oft auch was mit unserem Vaterbild zu tun, dass wir nicht wirklich glauben können, dass Gott gut ist. Und ein 2. Punkt, den ich dir mitgeben möchte, und es wird jetzt auch im Lobpreis, wollen wir das ganz bewusst tun. Wenn wir uns unter Gottes Blick stellen, dann ist es immer auch Erholung. Wenn wir zu Gott kommen, da dürfen wir auftanken. Das ist, warum wir auch Lobpreis machen. Es ist dieses, wir wollen Gott begegnen und im Lobpreis dürfen wir merken, wie es uns stärkt, wie es uns erfüllt, wie wir gefüllt werden, wo wir manchmal so viel Mangel in uns sehen. Im Jesaja 40, 31 steht, die aber, die auf den Herrn hoffen, die empfangen neue Kraft. Wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und ermatten nicht. Gott will dir heute mitgeben, wenn du unter seinem Blick bleibst, er gibt dir, was du brauchst. Er ist es, der deinen Mangel stillt. Er ist es, der dir Kraft gibt, wo du keine Kraft mehr hast. Er hat Wohlgefallen an dir. Und ich fände es total schön, wenn ihr kurz mal mit aufsteht. Ich würde mal hier die Tafelkammer zur Seite. Könnt ihr dann schon mal losspielen. Ich fände es total gut, wenn wir, also wenn du dich damit eins machen kannst und sagst, ich will das gerne, dass du bewusst in deinem Leben jetzt diese Entscheidung triffst, aus dem Blick der Menschen herauszutreten. Vielleicht gibt es Menschen, wo du schon ganz lange merkst, die will ich die ganze Zeit beeindrucken. Von der einen Person will ich hören, dass sie mich sieht, dass sie stolz auf mich ist. Oder du merkst, du suchst diese Anerkennung in einer gewissen Gruppe, du suchst die Anerkennung in deiner Familie, du willst, dass die alles sehen, was du tust und dich anfeuern. Oder du merkst, du bist gefangen, weil du die ganze Zeit dabei bist, irgendwie Erwartungen zu erfüllen, aber hast nicht die Freiheit, Gott zu begegnen und es zu tun, was Gott von dir will.